Ich habe von sehr vielen anderen Sachen Angst, aber vor sowas habe ich keine Angst, ne? Weil die Musik einfach, das ist ja so ein treuer Wegbegleiter und die Musik gibt mir so viel und ich wüsste auch gar nicht, was ich ohne der Musik machen sollte. Und wie mal auch mein Bruder zu mir gesagt hat, es ist ja auch so, ich mache ja jetzt mein Leben lang schon eigentlich und das ist ja eigentlich total was Schönes. Wenn das ein eigener Bruder zu dir sagt, schau Argon, du hast jetzt bis jetzt, du bist jetzt 30 Jahre alt und hast dein Leben lang immer nur das gemacht, was dir Spaß macht.
Ich habe immer eine große Faszination gegenüber Menschen, die ihre Leidenschaft gefunden haben und dazu zählt auch Aaron Matthews. Er fand seine Leidenschaft für die Musik bereits im Kindesalter und wie er selbst sagte, er hatte das große Glück, eigentlich sein ganzes Leben lang das machen zu können, das er immer tun wollte. Und auch wenn er es einmal nicht tun wollte, fand er dann die passenden Lösungen. Also mich hat auf jeden Fall fasziniert, wie er dann über die Zeit auf dem Bau gesprochen hat und wie er mit dem umgegangen ist und auch wie er wieder zurückgekehrt ist, auch die eigene Stimme gehört hat. Also für mich atemberaubend, eigentlich eine wirklich tolle Geschichte. Ein Leben für die Musik, kann man sagen, vom Hackbrett bis zum DJ und Produzenten. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Aaron Matthews.
Wie bist du zur Musik gekommen?
Zur Musik bin ich schon eigentlich als Kind gekommen. Also ich war dazu mal im Kindergarten und habe meiner Kindergartentante, da hat es eine Weihnachtsvorführung gegeben. Und die hat da Hackbrett gespielt und ich war total fasziniert von dem Instrument. Und dann bin ich natürlich gleich danach zu meiner Mama hin und hab dann gefragt, ob ich das Instrument lernen will. Und dann haben sie mich in die Musikschule angemeldet und dann habe ich ein Jahr Hackbrett gespielt und tatsächlich war aber nicht das Hackbrett, was mir so gut gefallen hat, sondern die Schlagbewegung. Und dann habe ich dann gleich noch ein Jahr auf Schlagzeug umgeswitcht und habe dann so mit neuen Schlagzeuglernen angefangen. Und das war eigentlich so der Einstieg in meine Musikkarriere.
Wie lange hast du Schlagzeug gelernt? Beziehungsweise was waren eigentlich damals die Ambitionen, einfach Schlagzeug zu lernen, um Schlagzeug zu lernen? Oder gab es da schon auch Ziele dahinter?
Ich glaube, mit neun war wirklich, glaube ich, einfach nur das Schlagzeug, das ist ein lautes Instrument, das macht komische Geräusche. Und ich glaube, da war eher die Faszination mehr da, dass es eben laut ist und dass man halt richtig Gas geben kann an Schlagzeug. Ich war auch dazu mal sehr hyperaktiv als Kind. Das war natürlich ein super Tool für mich, dass ich mich da abreagieren habe können auf so ein Schlagzeug. Und dann habe ich halt jeden Tag so sicher 30 Minuten bis eine Stunde habe ich üben dürfen in meinem kleinen Zimmer. Länger ist dann auch nicht mehr drin gewesen, weil ja nämlich die Nachbarn dann wieder geklopft hätten.
Wenn du sagst, man powert sich einfach aus und es sollte einfach laut sein oder man kann sich da einfach auslassen, war das dann schon, dass du versucht hast, auch gezielt etwas nachzuspielen oder war das dann wirklich nur ein Geschlage unter Anführungsstrichen?
Nein, angefangen hat es eben mit Schlagzeugspielen, dann habe ich halt die Grundübungen absolviert und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir eigentlich so diese Radiomusik sehr gut gefällt. Und ich habe mir dann immer so einen kleinen Walkie-Talkie oder so ein Radio eingeschaltet neben dem Schlagzeug und habe dann probiert, so zu Radiosongs dazu zu spielen selber. Und so habe ich mir dann eigentlich auch großteils selbst das Schlagzeugspielen beigebracht, einfach mit hinhören und nachahmen probieren, was die anderen machen im Radio oder in der Popwelt. Ich habe dann zu verschiedene Sachen dazu trommelt, so angefangen von Rock bis Metal, ich habe alles durchprobiert und ja, und da habe ich dann eigentlich sehr viel dabei gelernt.
Das heißt, du hattest gar keinen Unterricht im Schlagzeugspielen?
Und doch, ich bin dann tatsächlich nebenbei noch Unterricht gegangen, aber die Lehrer, die haben mit mir eigentlich nicht so eine Riesenfreude gehabt, weil es war jedes Mal, wenn sie mal irgendwas aufgeben haben zum Üben, dann habe ich beim Schlagzeugunterricht immer gesagt, hey, ich habe was anderes gemacht in der Zwischenzeit, ich zeige euch das lieber, das gefällt euch sicher auch besser. Und ja, dann ist halt immer irgendwas anders gemacht worden in der Schlagzeugstunde, aber nicht das, was eigentlich der Lehrer auftragen hat.
Wie bleibt man dann bei dem Weg dabei? Weil es könnte ja sein, dass die Lehrer oder Lehrerinnen sagen, mach gefälligst das, was wir dir auftragen. Und du bist ja eigentlich damals den eigenen Weg gegangen. Wie gelingt das?
Ich habe mich dann schon auch dann ein bisschen noch die Regeln strecken müssen. Also ich habe dann schon auch einmal hin und wieder mal geübt, habe mir dann so Noten angeschaut und dann sind auch dann so Leistungsabzeichen ins Spiel kommen. Da gibt es ja Bronze, Silber und Gold. Und diese Leistungsabzeichen, die haben sie mir dann immer so aufgegeben, dass ich halt was mache für diese Leistungsabzeichen, dass ich was übe und dass ich mich darauf vorbereite. Und dann habe ich eigentlich so alle drei Leistungsabzeichen von 9 bis 14, glaube ich, oder bis 13, habe ich dann alle drei absolviert gehabt. Und wo ich dann das letzte Leistungsabzeichen absolviert habe, danach habe ich auch den Schlagzeugunterricht beendet und bin dann direkt in eine Liveband eingestiegen.
Wie kommt das zustande? Also die Liveband, hast du die Liveband gesucht oder hat dich die Liveband gefunden?
Ich war da beim Theoriekurs in der Musikschule dazu mal. Oh, für dieses Leistungsabzeichen, fürs Goldene, glaube ich, war das. Und da habe ich dann einen Gitarristen kennengelernt. Und mit dem habe ich dann so ein bisschen gequatscht. Und der hat dann gemeint, ja, lass uns doch einmal im Keller zusammensitzen und lass uns einmal jammen. Und dann haben wir zwei, ich war dort mal 13,5 und er war dort mal 20. Und dann haben wir da im Keller unten so gejammt. Und ja, dann hat er so dazu gesungen. Dann haben wir selber Songschreiben angefangen. Und dann haben wir relativ schnell einen Bassisten gefunden und dann haben wir so eine kleine Indie-Rock-Band gegründet.
Gibt's die Band noch?
Ja, die Band gibt's tatsächlich nicht mehr. Chewbacca Love to Shake haben die geheißen.
Gibt's da noch live oder gibt's da noch Videos auf YouTube?
Puh, Chewbacca Love to Shake, ich denke auf YouTube ist oder zwei Songs sind, glaube ich, noch online. Und ansonsten, früher war ja MySpace so populär und auf MySpace haben wir so sehr viele Demos gehabt. Aber die Seite, die ist jetzt, ich glaube, ich habe jetzt vor einem halben Jahr wieder mal probiert, drauf zu gehen und die war dann nicht mehr aufrufbar. Also bei mir hat es nicht mehr funktioniert.
Also die Fußspuren mehr oder weniger verwischt. Die Frage, was ich immer stelle, wie war das, also Liveband, das heißt, es hat Auftritte gegeben, so klingt es zumindest. Mit 13,5 Jahren, wie ist das mit der ausgezahlt?
Ja, das war relativ witzig, weil mich hat immer der Papa zu den Auftritten geführt und hat mich dann auch wieder abgeholt. Und manchmal ist er auch sogar dann diese Stunde, wo wir gespielt haben, war er auch sogar noch dabei und hat zugehört. Aber für mich natürlich, die einen Jungs waren alle 21, also 20 und der eine war schon 24. Also ich war immer der, was dann sofort abgeschattelt worden ist und dann wieder zurück nach Hause ins Bett. Also ja.
Was ist nach der Liveband gekommen?
Nach der Liveband habe ich dann die Lehre im Musikhaus Hammerschmied angefangen in Wattens. Und da habe ich dann eigentlich in den Mittagspausen die Faszination fürs Klavier entdeckt. Und da habe ich dann eigentlich so immer, wir haben immer so 90 Minuten Mittag gehabt, von 12 bis 13:30. Und in der Zeit war es dem Chef egal, dass wir in der Firma bleiben haben dürfen. Und dann habe ich mir da so ein bisschen das Klavierspielen selber beigebracht. Und das war dann eigentlich ein super Tool für später dann, wo ich dann Musik produzieren angefangen habe. Weil so habe ich dann schon einmal so ein melodisches Instrument können zum Schlagzeug dazu.
Hast du dich einmal gefragt, woher dein Talent kommt, dass du dir das selbst beibringen kannst? Weil andere brauchen ja da Ewigkeiten und brauchen ja immer Unterricht und alle möglichen Informationen und Inputs, um das zu schaffen. Und bei dir klingt es zumindest so, als ob es relativ leicht von der Hand gegangen ist.
Ich glaube, dass einmal Spaß auf alle Fälle das Wichtigste ist, dass man mit dem Spaß daran verliert. Und ich bin jetzt sicherlich kein Streber, aber mir war immer wichtig, dass ich halt so die nötigen Skills, die was ich brauche, dass ich halt von A nach B komme. Also ich bin ein sehr fauler Schüler gewesen und war auch beim Selbstlernen auch sehr faul. Also ich weiß die ganzen Basics. Das hat mir dann auch immer gereicht. Aber ich glaube, Spaß war für mich immer der größte Faktor. Mir hat das einfach sehr bewegt und sehr gefallen. Und deshalb bin ich auch da dran geblieben und habe mir das deshalb selber beibringen können. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo andere Talente. Zum Beispiel, andere tut sich mit Lernen in Mathe oder sonst irgendwo viel leichter. Da tue ich mir extrem schwer. Also ich glaube, das, ja, ich habe Glück gehabt, dass ich früh rausgefunden habe, dass die Musik und die Kunst, das ist, was mir eigentlich gefällt.
Was macht eigentlich Kunst aus? Also wann würdest du sagen, etwas ist Kunst?
Ich glaube, Kunst ist etwas, wenn man irgendwas macht, was ein bisschen einzigartig, es kann aber auch eine Neuinterpretation sein. Ich denke, das Allerwichtigste in der Kunst ist immer, dass man irgendwo seine eigene Handschrift drin verwirklicht. Und ab dem Zeitpunkt, wenn man selbst damit glücklich ist und man was erschaffen hat, mit dem, was man Freude hat und dann allerbestenfalls gefällt es dann andere auch noch, aber das ist dann eher zweitrangig, dann finde ich, kann man sowas schon als Kunst bezeichnen.
Würdest du sagen, du hast deine eigene Handschrift gefunden, deinen eigenen Stil?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir schon oft gedacht, aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich es noch ganz gefunden habe. Also ich bin immer nur so, weil ich bin immer nur sehr viel beim Ausprobieren und sehr viel beim Rumsuchen und beim, also dass ich jetzt sage, und ich will ja eigentlich irgendwie auch gar nicht jetzt in irgendeiner Schublade gesteckt werden. Deswegen, ja, schwierige Frage auf alle Fälle. Ich glaube nicht, dass ich die Handschrift, also meine eigene Handschrift schon gefunden habe.
Wer hat dich damals inspiriert? Also du hast gesagt, du bist dann eigentlich mehr der Produzent geworden. Also du hast dir das selbst beigebracht, das Klavierspielen, und dann ging es Richtung Producer. Wer hat dich damals inspiriert, ja, und wie war der Schritt dann auch schlussendlich?
Produzieren ist dann eh relativ spät erst gekommen, so mit 20. Sonst bin ich immer so als Instrumentalist unterwegs gewesen. Also auch in die Studios habe ich geschaut, dass ich entweder, ich habe so Gesangsmelodien, habe diese Melodien dann auf dem Handy aufgenommen und bin dann so ein Musikproduzenten und habe dann mit dem die Melodien ausgearbeitet. Dazu mal habe ich den Styx Manuel kennengelernt. Der hat in Mills oben, der ist ein Ambient Studio, heißt es. Und der, also ich bin dort mal beim Hammerschmidt gewesen und habe den Peter gefragt, wie produziert man eigentlich Musik? Das ist ein langjähriger Mitarbeiter und der hat gesagt, ja, für Musikproduktion brauchst du halt ein Studio. Ja, da gibt's halt in Tirol ein paar, die was sowas haben und am besten, wenn du mal selber einen Song schreiben willst, dann solltest du mit denen in Verbindung setzen. Und dann hat er mir da ein paar Namen gesagt und unter anderem war auch dieser Manuel Styx dabei und der war tatsächlich ein paar Tage danach zufällig im Geschäft und hat eine Reparatur abgeholt. Und dann bin ich hin zu ihm und habe gefragt, hey, ich hätte eine Songidee, ich habe so eine Weihnachtssongidee, willst du nicht mit mir gerne ausarbeiten? Und er hat dann gemeint, ja, dann können wir gerne machen, aber er hat jetzt einmal keine Zeit. Und dann haben wir uns in einem Monat wieder getroffen, da ist er wieder zum Hammerschmied, dann habe ich ihn wieder gefragt und ich glaube beim dritten Mal dann hat er gesagt, ja, kommen wir mal rauf ins Studio und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und ja, dann habe ich das erste Mal Musik, also diesen Weihnachtssong, der ist glaube ich 2016 oder 2015 rausgekommen, da haben wir dann zwei Zwillinge gefragt, ob die uns den singen, den Song, den haben wir dann gemeinsam fertig komponiert und ungefähr 7 oder 8 Jahre später hat dann Johnny Logan, der Eurovision Song Contest Gewinner, hat den Song dann genommen und hat ihn nochmal neu interpretiert.
Wahnsinn. Das ist eigentlich interessant, dass man ja eigentlich nie weiß, welche Auswirkungen Begegnungen haben oder welche Auswirkungen nach Jahren eigentlich aus Projekten entstehen. Hast du dich dann erfolgreich gefühlt, als du das mitbekommen hast bei Eurovision?
Der Song war ja nicht bei Eurovision, aber eben wie gesagt, Johnny Logan hat den Weihnachtssong dann neu interpretiert auf seine Art und Weise und hat ihn dann neu released. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon sehr, sehr gut gefühlt oder erfolgreich, weil man natürlich, ja, war natürlich schon ein schwerer Weg dorthin. Wir haben das dann jedes Jahr neu aufgerollt, dieses Thema. Aber ich habe da dann auch nie aufgegeben und irgendwann hat sich das zufällig ergeben, dass der im Studio gewesen ist und dann haben wir den Song dem vorgespielt und ihm hat es gut gefallen. Ja, und das war auf alle Fälle ein schöner Moment, dass man für so jemanden einen Song geschrieben hat.
Was ist nach dem Song gekommen? Was war dann so das nächste Highlight, der nächste Schritt?
Ja, dann war es bei mir so, dass ich draufkam, wieso es gibt jetzt diese zwei, drei verschiedenen Richtungen. Entweder ich bleib so der Live-Schlagzeuger und Live-Musiker. Ich habe dann in so Coverbands als Tour-Schlagzeuger gespielt, habe da dann immer ausgeholfen. Nur irgendwann ist mir dann aufgefallen, so immer von den fremden Leuten, die Songs spielen oder von anderen Interpreten, das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Ich will schon irgendwie selber was schaffen. Und dann habe ich mir dazu mal einen DJ gesucht und habe mit dem gemeinsam dann angefangen im Studio so ein bisschen produzieren. Aber aus dem Projekt ist dann eigentlich nicht wirklich was geworden, weil wir halt beide zu unerfahren gewesen sind und mir da die Praxis vom Musikproduzieren gefehlt. Und um diese Praxis, dass ich die erlernen habe können, habe ich dann wieder diesen Manuel, diesen Styx Manuel braucht, der was dann mir sein Studio immer am Abend clean hat. Also er hat dann gesagt, Aaron, wenn du das wirklich erlernen willst, Dann leider mein Studio. Ich arbeite immer bis ca. 18, 19 Uhr. Und nachher darfst du dann ins Studio und kannst mit meinem Material arbeiten.
Du warst aber zu der Zeit noch angestellt, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Genau, zu der Zeit war ich noch angestellt. Also ich bin dann immer arbeiten gegangen und nach dem Arbeiten entweder ins Studio oder ich bin noch ins Zillertal heimgefahren und dann um 10 die Nacht ins Studio und bin dann um 4 in der Früh wieder raus, kurz schlafen und dann wieder arbeiten und dann wieder ins Studio. Also ich bin schon so 3-4 Mal die Woche ins Studio gefahren.
Wahnsinn. Hast du damals schon Gedanken gehabt, aufzuhören? Weil ich kenne es ja von meiner Phase, also am Anfang, man hat ja so eine riesen Begeisterung und wahnsinnig viel Energie, aber es kostet ja auch Energie, einfach Neues zu probieren, Neues zu schaffen, Neues zu testen etc. Und dann hat man halt eben so eine Phase, was durchaus auf den Schlaf geht, so hört man es aber dir raus. Und bei mir war dann schon ab und zu der Zweifel da, ja, bringt sich das etwas? Also das Interesse war schon größer als wie der Zweifel, aber die Zweifel haben mich zu der damaligen Zeit immer wieder mal so eingeholt. Wie war das bei dir zu der damaligen Zeit?
Nein, eigentlich bei mir war das nie der Fall, dass ich mir gedacht habe, ich will es lassen, weil ich bei den Coverbands habe ich dann immer wieder das Gefühl gehabt, tatsächlich so, wow, ich fühle mich da nicht richtig und auch wenn ich gutes Geld verdient habe, aber das ist nicht der richtige Platz für mich. Aber beim Musikproduzieren habe ich das Gefühl eigentlich nie gehabt, weil ich immer, wenn ich irgendwas erschaffen habe oder was Neues kreiert habe, Dann habe ich mir, das weiß ich noch ganz genau, dann bin ich so um 2, 3, 4 in der Früh aus dem Studio raus, habe auf dem Handy den Song, bis ich daheim gewesen bin, in Dauerschleife angehört. Und mir war egal, ob das jetzt jemandem anderen gefällt. Natürlich hat man sich vorgestellt, wie wäre es, wenn da jetzt 10.000 Leute mitsingen. Aber in erster Linie war es schon so, dass ich selber so eine Riesenfreude gehabt habe mit dem Ding. Und das war dann eigentlich auch die Motivation dahinter. Das war dann irgendwie wie eine Sucht, immer wieder was Neues machen, das dann wieder anhören und sich vorstellen, wie das beim Publikum ankommt. Und also so aufhören in der Musikproduzentenschiene, den Gedanken habe ich eigentlich nie gehabt.
Wie entsteht ein Song eigentlich? Das ist eine banale Frage höchstwahrscheinlich, aber wie schafft man etwas Einzigartiges? Weil es gibt ja schon so viel Musik und wie geht man an die ganze Sache ran oder wie gehst du an die ganze Sache ran?
Also bei mir ist es so, es gibt so diese drei Regeln, sage ich immer, die hat zu mir mal jemand gesagt, ein sehr guter Freund, halten immer noch dem Connect, Create and Celebrate. Und mit Connect ist für mich immer der Moment in der Früh, wenn ich aufstehe und wenn ich in den Wald gehe, mit meinem Hund spazieren oder ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen. Das schaue ich immer, dass ich vorn arbeiten mache. Also wirklich, dass ich um 8, 9 aufstehe und dann, also ich fange nie arbeiten an, bevor ich eigentlich Sport gemacht habe. Das ist so immer mein Connect. Entweder ich gehe eine Stunde wandern, eine Stunde laufen oder eine Stunde Fitnessstudio. Und dann sitze ich mit zum Computer. Und mittlerweile ist es so, früher habe ich probiert, dass ich so Songs produziere, die was anderen Leuten gefallen könnten, dass es auch ins Radio kommt und etc. Und mittlerweile sitze ich mir aber einfach hin und probiere einfach wild herum. Das heißt, man sitzt sich hin, probiert mit dem Klavier einfach verschiedenste Sachen aus, schickt es durch verschiedene Effektketten durch, arbeitet mit Samples. Es gibt so viele Möglichkeiten und man baut sich dann so einen Grundloop, so einen Achttakter. Und wenn der dann cool klingt, dann arbeitet man halt das dann weiterhin aus.
Wann entscheidest du, dass ein Song weiterverfolgt wird, weil es kann ja gute Songs geben, wo du sagst, dieser Loop, der passt grundsätzlich oder die Basis, die steht und dann verwirft man trotzdem die Idee. Also wie entscheidet man, was für einen Song man jetzt weiterverfolgt oder wo man weiter dran arbeitet und was einmal in die Mülltonne zwischenzeitlich kommt oder in die Schublade gelegt wird?
Es ist dann so, ich bounce mir dann diese 30 Sekunden bis eine Minute raus und dann lasse ich so diesen Loop einmal liegen. Wirklich einmal 1, 2 Monate. Und nach 1, 2 Monaten, wenn ich mal keine kreative Phase habe oder wenn ich in der Früh mal nicht so das Gefühl habe, ich will jetzt was Neues machen, dann höre ich mir so von den letzten Monaten diese ganzen Bounces an, was ich gemacht habe. Und dann ist wieder irgendwas dabei, wo ich mir denke, wow, der berührt mich jetzt extrem. Und dann mache ich das Projekt auf und dann arbeite ich an dem Projekt wieder weiter. Und irgendwann ist dann der Song fertig. Dann bleibt er wieder liegen. Dann arbeite ich wieder drüber, dann frage ich vielleicht noch einen anderen Produzenten mal um eine Meinung, was würde er machen. dann arbeitet vielleicht ein anderer Produzent drüber oder man macht überhaupt so eine Co-Creation, dass überhaupt der andere Produzent mit ans Boot kommt und dann releaset man den Song gemeinsam. Also da ist dann immer alles offen.
Wie vermarktet man dann den Song? Wie geht es dann weiter? Also wenn man jetzt sagt, man hat einen Song, dann braucht man ein Label höchstwahrscheinlich, oder? Also man kann es ja nicht einfach so selbst online stellen, oder geht das?
Geht mittlerweile auch. Also es gibt verschiedene Vertriebsmöglichkeiten, so wie zum Beispiel DistroKid oder andere Firmen, wo du schon selbst deine Songs online stellen kannst. Ich schaue schon, dass ich immer, ich habe so meine 5-6 Labels, denen ich immer die Songs verschicke und schaue dann auch immer, dass einer von den ganzen Labels vielleicht zusagt, weil die halt einfach mit ein Label hat einfach viel größere Hebel, was sie betätigen können, wie ich jetzt als Privatperson, wenn ich dann einfach auf DistroKid drauflasse.
Du bist aber auch nebenbei noch DJ, oder? Zusätzlich.
Genau. Also DJ ist ja eigentlich, da mache ich auch meine Musikproduktionen mit meinem Projekt Aaron Matthews.
Und wie ist es zum DJing gekommen? Weil zuerst war ja die Produktion, also ich versuche gerade den Werdegang ein bisschen mehr zu verstehen. Es war die Produktion.
Ja.
Und dann ist es DJ noch dazugekommen.
Na, und dann irgendwann hat sich dann die Frage gestellt, so entweder ich bleibe Musiker, Musikproduzent, müsste ich dann ein eigenes Studio machen. Und mir ist immer um das gegangen, ich wollte eigentlich keine Band mehr, wo man selber Songs schreibt, weil wenn dann irgendeine Person keine Lust mehr hat, dann ist die ganze Arbeit quasi dann für die Fisch gewesen. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wie kann ich das Problem am besten beheben? Und dann war dazu mal Avicii zum Beispiel, der hat, da ist da die DJ-Szene gekommen, Martin Garrix, Avicii, die was dann eigentlich auch Musikproduzenten und Artists gleichzeitig gewesen sind. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann selber meine Musik produzieren und kann dann auf der Bühne quasi auch noch Artist sein. Und so habe ich mich dann halt einfach für den Weg entschieden, DJ und Musikproduzent.
Weil du Martin Garrix, Avicii und so weiter angesprochen hast, wenn du, es ist jetzt vielleicht eine philosophische Frage, aber wenn du jetzt ein Leben lang nur mal einen Song anhören könntest oder eine Band anhören könntest oder einen DJ-Produzenten anhören könntest, was wäre das? Also welcher Song oder welches Album oder welcher Produzent?
Boah, ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn das wäre. Weil das wäre ja total, also das kann man jetzt gar nicht sagen, weil so gut gefällt mir jetzt gar kein Song, dass ich ein Leben dann will. Das ist gut so. Also nicht einmal meine eigenen Songs, die habe ich dann auch die Schnauze voll. Also.
Das hat dann gar nichts mehr.
Also der Frage kann ich tatsächlich keine Antwort geben, leider.
Wenn du gibt es ein Festival, wo du schon immer sein wolltest? Also man hört ja immer mal Tomorrowland natürlich, also das ist ja eigentlich das größte Musikspektakel, mehr oder weniger. Aber gibt es da auch Ziele, wo du sagst, okay, das willst du noch besuchen, das willst du noch erleben als Besucher, aber natürlich auch als DJ. Also was ist für dich machbar oder wo sind die Grenzen des Machbaren für sich? Oder was visualisierst du auch für dich oder was erhoffst du dir?
Früher habe ich immer so sehr große Träume gehabt. Da habe ich mir dann immer so, wo ich angefangen habe mit meinem Aaron Matthews Projekt und dann sind da die ersten paar Songs im Radio gelaufen, da habe ich mir dann immer vorgestellt, war da jetzt da auf so einem fetten Festival wie Electric Love oder Echolon oder eben Tomorrowland, wie sie halt alle heißen. Das wäre eigentlich eine super Sache. Mittlerweile, ich bin dann, ich habe mir dann irgendwo so einen Perspektivenwechsel einbaut, weil mir nämlich, wenn man ein zu großes Ziel vor Augen hat und das dann nicht erreicht, dann ist man eigentlich dann sehr enttäuscht, würde ich jetzt einmal sagen. Und ich habe mir das dann so zurückgeschraubt, dieses Ziel, dass ich gesagt habe, egal was ich spiele und wo ich spiele, mein Ziel ist es, den Leuten vor der Bühne eine geile Zeit zu, und wenn es gerade 10 oder 15 Leute sind, die einfach zum Tanzen bringen, denen eine geile Zeit geben, die mitnehmen auf eine schöne Reise, dass sie danach dann sagen, wow, das war ein cooler DJ, der hat mich abschalten lassen, der hat mir neue Songs gezeigt, der hat mir das Gefühl gegeben, einmal vom Alltag zu entfliehen. Das ist jetzt eigentlich so das neue Ziel vor Augen. Und ich denke mir immer, wenn ich dann, letzte Woche habe ich für die Volksbank einen Event gespielt in Kufstein und da waren von, ich glaube von 10 oder von 11 bis 18 alles Kids da und da habe ich mir schon gedacht, ah, oh, das wird eher schwierig und bin schon mit einem mulmigen Gefühl hin und dann haben die aber volle Gas gegeben, haben volle getanzt und haben das volle gefeiert. Und das war dann so ein Moment, ich brauche da nicht einmal ein Festival. Das war natürlich so, das war das i-Tüpfelchen, sage ich. Aber ich war mit dem schon so zufrieden, dass die eine Freude gehabt haben, dass die abschalten haben können, dass die gute Laune gehabt haben und happy gewesen sind danach, wo ich gespielt habe.
Kann man eigentlich das Ruder herumreißen, wenn man merkt, die Stimmung kippt? Oder man kann die Leute nicht so begeistern? Wie, also was muss man dann eigentlich machen? Kann man das irgendwie noch retten?
Das ist eben, als DJ ist genau das immer die Challenge, dass man mal, man muss ja mal erst beim ersten, zweiten, dritten Song spekulieren, ob man schon einmal richtig anfängt. Und dann kann man natürlich immer nachjustieren und das Ruder ein bisschen umreißen, indem dass man dann verschiedene Sachen ausprobiert und wo dann die Leute am besten reagieren. Sie zeigen da dann eh meistens einen Weg, in welche Richtung das geht.
Weißt du zufälligerweise, was so der meistgespielteste Song von dir war, abgesehen von deinen Songs? Der Song vielleicht, der was immer funktioniert oder wo du sagst, das ist einer meiner Lieblingssongs und den spiele ich einfach immer wieder mal.
Ich mix immer wieder gern so von einer alten, das ist also eine uralte Funky House Scheibe. Die hat also einen sehr coolen Beat eigentlich und da mixe ich dann immer das Vocal von Hit the Road Jack, mixe ich dann immer live dazu und das ist eigentlich so ein Moment, weil die Leute eben sehen, dass der Song eigentlich komplett der andere ist, aber das Vocal von Hit the Road Jack so gut drauf funktioniert und man könnte fast meinen, dass der Hit the Road Jack Song eigentlich so klingt original und der Song funktioniert eigentlich immer, wenn ich den bringe.
Was war das größte Event, wo du dabei warst? Als DJ?
Da hat es jetzt die letzten 2 Jahre hat's 2 oder 3 große Events gegeben, aber unter anderem Echolon in Deutschland. Das ist natürlich schon eine große Bühne gewesen und war mega Stimmung. Also das war wirklich ein sehr, sehr cooles Event zusammen mit meinem Freund Daniel Stoccanotti. Und dann vor 2 Monaten das Rave im Wave in Virgil unten. Da waren danach circa 2.000-3.000 Leute. Ich glaube, 3.000 Leute waren drinnen in so einem alten Schwimmbad. Und das war natürlich auch eine Mega-Stimmung dort.
Wenn du auf der Bühne stehst, hast du dann ab und zu noch so ein Nervositätsgefühl? Oder ist das komplett weg?
Ja, es ist lustig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Instrument in der Hand halte oder ich habe ja nebenbei noch eine Band, so eine kleine Akustikband und da spielen wir auch oft, jetzt haben wir ein Zeltfest gespielt mit 2.000-3.000 Leuten, da ist mir das egal zum Beispiel. Aber sobald ich in der DJ-Bubble drinnen bin und als Aaron Matthews auftritt, dann ist es schon sehr oft so, dass ich da schon nervös bin. Weil ich vielleicht zum anderen mal alleine auf der Bühne stehe, aber ich habe auch nicht so immer so das volle Vertrauen in diese Technik.
Warst du mal bei einem Festival dabei, also nicht als DJ, sondern als Besucher oder bei einem Event dabei, wo mal eine große Bande passiert ist, wo du gedacht hast, boah, Gott sei Dank stehe ich da nicht auf der Bühne gerade?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe nur mal ein paar Videos im Internet einmal gesehen, wo so Banden passiert sind, DJs, aber ich selbst war noch nie als Festivalbesucher irgendwo vor Ort, wo sowas passiert ist.
Du hast davor angesprochen, dass du früher große Ziele gehabt hast und du hast dann irgendwann erkannt, ja, wenn man die nicht erreicht, dann ist man ja irgendwann enttäuscht und hast dann quasi, ich sage jetzt mal, einfach dieses Verständnis von Erfolg umgedreht. Hat es da einen bestimmten Moment gegeben, wo du das für dich beschlossen hast oder wo du erkannt hast, ja, ganze Zeit nach den großen Zielen oder nach den großen Träumen zu streben, das führt zu nichts? Also gab es da einen ausschlaggebenden Moment dafür?
Es hat dazu mal sicherlich einen ausschlaggebenden Moment gegeben, aber ich würde jetzt auch sagen, das hat auch mit Corona vielleicht ein bisschen den Zusammenhang gehabt, weil dazu mal ist ja der Song Over Again relativ gut in den Radiostationen angelaufen. Und es werden dann auch coole Bookings reinkommen, nur das Problem war das, dass dann gleich dieser Lockdown gekommen ist und dann waren wir ja 2 Jahre lang quasi komplett verräumt alle. Und dann habe ich in den 2 Jahren habe ich dann auch so ein bisschen eine Schreibblockade gehabt habe dann auch nicht wirklich gewusst, was ich jetzt halt nachliefern soll. Und dann 2 Jahre später natürlich interessieren sich dann die Festivals nicht mehr für die, weil wie gesagt, die wollen ja immer das Neueste und das Fresheste haben. Das, was gerade halt im Radio läuft. Und das war dann schon so ein Moment, da war ich dann natürlich sehr enttäuscht, weil ich nämlich dann auf Druck probiert habe, irgendwie neue Sachen zu releasen, dass ich halt nicht komplett den Anschluss verliere. Und das hat dann so weit geendet halt, dass ich halt dann einmal komplett den Spaß am Produzieren verloren habe. Da habe ich dann einmal wirklich ein Jahr den Computer nicht einmal angeschaut und bin wieder mal normal arbeiten gegangen, so auf dem Bau. Und habe dazu mal so Rigipsplatten getragen, um den Kopf frei zu kriegen. Da bin ich einfach den ganzen Tag auf die Baustelle mitgefahren. Und der Chef hat in der Früh immer die Arbeit verteilt und ich habe immer gesagt, ich will dorthin, wo die meisten Platten zum Tragen sind. Weil das war dann so cool, da man tragt diese Platten vom LKW einfach von A nach B. Und dann habe ich das den ganzen Tag gemacht und am Abend war ich auch happy irgendwie. Und dann, dass die Freude wieder an der Musik gekommen ist, also ich habe nie ans Aufhören gedacht, aber dass die Freude halt wieder gekommen ist, dass ich mir gedacht habe, mei, ich will jetzt wieder was produzieren, das hat dann schon wieder einige Zeit gedauert, muss ich jetzt sagen.
Wie steigt man dann wieder ein? Also wie äußert sich das? War dann eigentlich das vielleicht in der Connect-Phase, dass wenn du Sport gemacht hast, dass einfach wieder das Gefühl aufgekommen ist, einfach mal wieder zu Hause produzieren, Computer einschalten? Oder wie hat sich das dann geäußert und wie nimmt man das auch wahr? Weil ich glaube, dass ja viele Menschen einen Traum haben oder viele sagen, okay, das will ich eigentlich machen, aber die nehmen das gar nicht wahr. Also die spüren das nicht, die hören das nicht, die innere Stimme.
Wie hat es bei mir dann wieder angefangen? Ja, ich habe dann eigentlich einmal das Management im Hintergrund, die was dann schon immer wieder mal nachgehakt haben, du, wann kommt wieder was oder hast du wieder Lust, irgendwas zu machen? Dann, die haben mich auch immer wieder mal angestupst, weil ich mir dann gedacht habe, so ja, wäre sicherlich sinnvoll. Und irgendwann kommt es dann auch von alleine. Und das Coole ist dann, wenn man dann von alleine, jeder Anfang ist schwer und auch wieder der Start, dass man wieder reinkommt, das war sehr schwierig für mich, weil die ersten 10, 15 Songs halt komplett Schrott gewesen sind. Und ich habe mir gedacht, das ist voll was Cooles und voll was Geiles und die Labels haben es alle abgelehnt und abgesagt. Aber dann, wenn man dann einmal drinnen ist, wieder in dem Rad und dann wieder so langsam versteht, wohin und man ist einfach in dem Flow drinnen, kennt sich wieder überall super aus, schaut sich sehr viele YouTube-Tutorials an, was machen andere, wie kann ich das auf mich übertragen und dann fängt es auch wieder Spaß machen an und Gott sei Dank bin ich jetzt an dem Punkt, also den habe ich jetzt schon wieder vor 2 Jahren erreicht, dass mir das Musikproduzieren wieder richtig Spaß macht und eben zurzeit bin ich einfach einmal wild beim Dahinproduzieren und ich weiß auch noch gar nicht, wohin jetzt die Richtung geht.
Hast du Angst, dass mal wieder so eine Phase kommt, wo du gar nicht mehr magst?
Nein, Angst habe ich eigentlich keine. Ich habe von sehr vielen anderen Sachen Angst, aber von sowas habe ich keine Angst. Ne? Weil die Musik einfach, das ist ja so ein treuer Wegbegleiter und die Musik gibt mir so viel und ich wüsste auch gar nicht, was ich ohne der Musik machen sollte. Und wie mal auch mein Bruder zu mir gesagt hat, es ist ja auch so, ich mache ja jetzt mein Leben lang schon eigentlich und das ist ja eigentlich total was Schönes, wenn das ein eigener Bruder zu dir sagt, schau Aaron, du bist jetzt 30 Jahre alt und hast dein Leben lang immer nur das gemacht, was dir Spaß macht. Angefangen vom Musikhaus arbeiten bis bei die Band spielen, also das hat immer eigentlich alles Spaß gemacht und wenn mir mal etwas keinen Spaß mehr gemacht hat, dann habe ich immer die Freiheit gehabt, dass ich es beenden habe können und war nie gefangen in irgendeinem Konstrukt, wo ich etwas durchsehen habe müssen.
Ich frage mich gerade, wie viel ist im Leben Glück und Zufall? Weil das Privileg zu haben, also weil, wie du auch gesagt hast mit dem Manuel, dass der ins Musik rauskommt und so weiter. Was hast du getan, um so viel Glück oder so viel Zufälle im Leben herbeizuführen? Also woran glaubst du, liegt das? Weil es klingt jetzt nicht so, als ob es kämpferisch war. Also es klingt jetzt von meiner Perspektive aus nicht so, dass du sagst, ich muss jetzt händeringend irgendwie Musikstudio finden, sondern eigentlich haben sich bei dir automatisch irgendwie Türen geöffnet zu einem gewissen Teil, oder?
Ja, ich glaube, dass sehr viel mit Visualisierung, wenn du im Kopf irgendwas fest manifestiert hast und du der festen Überzeugung bist, dann kommt das auch irgendwann mal. Das Problem ist halt immer nur das, dass man es oft zu früh haben will oder man ist ungeduldig. Und ich glaube, das ist ganz viel bei ganz vielen Leuten, ist genau dieses Problem, dass die, es haben sehr viele das Talent, aber ich glaube, dass die Ungeduld oft das größte Problem ist, dass sie dann sagen, boah, das dauert mir jetzt zu lange und jetzt mag ich nicht mehr. Und dann verlieren sie die Lust und dann machen sie dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Eben, und da glaube ich, hilft einfach, dass man sich dann einen Perspektivenwechsel, macht und sagt, man setzt sich schon einmal die Ziele nicht mehr zu hoch. Dass man wirklich sagt, man setzt sich kleine Ziele, hat dann auch mega Freude, wenn man diese ganzen kleinen Ziele schafft. Und Glück ist natürlich auch ein sehr wichtiger Wegbegleiter von dem Ganzen, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt immer in meinem Leben und für das bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist einfach, dass man immer freundlich zu alle und respektvoll ist. Freundlich und respektvoll mit jedem umgehen. Und ich glaube, wenn man so positiv in ein Gespräch reinstartet, jeden mit Respekt behandelt, ein bisschen lustig drauf ist und mit jedem ungefähr gleich behandelt und nicht unterscheidet, mit dem mag ich jetzt nicht reden und einfach, wenn man das einfach dieses positive Denken verfolgt, glaube ich, dann kommt alles von alleine irgendwann daher.
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie die Zukunft der Musik aussehen wird?
Schwierig, ja, weil jetzt in dem ganzen KI-Alltag, wo wirklich jetzt schon die künstliche Intelligenz ja auch schon so weit ist, dass sie Tracks produzieren kann, stelle ich mir natürlich oft die Frage, in welche Richtung das sich das Ganze bewegt. Aber ich denke, ich fühle mich jetzt da eigentlich noch nicht bedroht von dem Ganzen, dass jetzt der Beruf aussterben wird, weil am Ende vom Tag ist es ja trotzdem ein Computer und ich glaube, die Menschlichkeit, also man hört schon, ob etwas jetzt der Computer gemacht hat oder ob da eine Person dahinter steckt.
Ich glaube, wenn man den Unterschied nicht mehr hören würde, glaube ich, würde man immer nur einen menschlichen Track bevorzugen. Also ich glaube, dass ja die Faszination ganz andere dahinter ist, wenn ich weiß, das hast du produziert. Und dann denke ich mal, man kann sich das schon vorstellen, wie ein Producer dann arbeitet und so weiter, als wenn man denkt, ja gut, das hat jetzt die künstliche Intelligenz produziert. Also ich glaube, dass das auch noch mitschwingt, abgesehen auch vom Song oder wie das dann klingt oder wie der Track klingt, schwingt das halt auch mit, dass halt da ein menschliches Wesen Zeit investiert hat am Ende des Tages. Vermute ich halt.
Genau. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig.
Hast du dir schon einmal überlegt, selbst Events zu machen?
Habe ich mir schon auch mal überlegt gehabt, aber ich habe sogar schon ein, zwei Events selber mal gemacht, aber es ist mit so viel Arbeit verbunden und so gerne ich auch Sachen organisiere und ist jetzt am Ende vom Tag doch sehr viel Kopfweh und wie schon vorhin erwähnt, ich bin ja eigentlich so ein bisschen dahingehend schon sehr faul. Also ich mag schon gern, wenn Sachen leicht von der Hand flutschen und das Event flutscht halt nicht so leicht von der Hand. Also da bin ich schon mehr so beim Musikproduzieren zu Hause oder beim Live-Spielen.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, Aaron. Ist es faul oder Geduld? Man könnte einfach sagen, also man ist halt geduldig in dem, was man macht, weil wenn man jetzt versucht, etwas händeringend, wie du vorhin das gesagt hast, mit dem Visualisieren, und man will das einfach viel zu früh, dann ist ja die Geduld gefragt. Und ich frage mich, ist es dann Faulheit bei dir oder ist es vielleicht einfach Geduld? Also wo ist da die Grenze auch?
Das ist ein guter Punkt. Ich denke mir schon ganz oft, ich könnte eigentlich viel mehr machen aus dem Tag. So das Gefühl habe ich schon sehr oft, wenn ich so in mir gehe. Aber dann denke ich mir wieder, nee, eigentlich ist eh ganz in Ordnung, so wie es betreibe. Und ich glaube, es ist ja so wirklich so ein Mix zwischen Faulheit und Geduld auf alle Fälle. Aber Geduld klingt natürlich besser. Nennen wir es mal Geduld.
Bleiben wir bei dem.
Ja, genau.
Eine Frage habe ich noch. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Also, was sicherlich für alle Musikschaffende, gibt es nicht auf. Bleibt's dran, produziert's oder macht's die Musik weiter, seid geduldig. Wie gesagt, wenn man es abwarten kann und wenn man sich die Zeit nimmt, dann ergeben sich oft so wundervolle Dinge und sie kommen dann oft so unerwartet. Und meistens alles, was man irgendwie erzwingen oder mit Stress machen will, das funktioniert nicht. So war's halt bei mir immer. Und ja, am besten ist einfach immer gut drauf sein. Das ist oft einfacher gesagt wie getan. Aber ich schaue immer, dass ich jeden Tag vor allem, ich bin eher so der Typ, der was die positiven Sachen im Leben sieht und nicht die negativen. Und das möchte ich halt auch alle anderen Menschen wünschen, dass sie vielleicht so eher die positiven Sachen im Leben sehen, weil dir geht's halt einfach viel besser und du bist viel motivierter und es ist einfach geiler.
Das stimmt auf jeden Fall und ist ein sehr, sehr guter Appell. Ich hoffe, dass dann auch viele beherzigen werden. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefreut, Aaron. Also es war ein tolles Gespräch. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit deiner Musik und ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwann einmal wieder. Dankeschön.
Ja, Robert, danke für die Einladung. Mich hat es auch total gefreut.